Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Stellen Sie sich eine Zukunft vor, in der intelligente Roboter uns bedienen, die mit uns ins Kino gehen, wenn wir das wollen, die rund um die Uhr für uns da sind, die sich kümmern, wenn wir mal krank sind. Nur dummerweise entwickeln die dann ein Bewusstsein und einen eigenen Willen und sie erheben sich zu einer Revolution gegen die Menschheit. Dumm gelaufen. So ein Szenario hat ja der Science-Fiction-Autor Isaac Asimov in seinem Romanklassiker I, Robot entwickelt. Das war 1950, da gab es noch nicht mal den Begriff der künstlichen Intelligenz. Und seither haben wir ja unzählige Variationen davon gesehen. Und immer wieder ist das Motiv die sogenannte Singularität, also der Augenblick, in dem KI unwiederbringlich intelligenter wird als die Menschheit und sich die Roboter nicht mehr kontrollieren lassen. Kann künstliche Intelligenz das wirklich? Kann die ein Bewusstsein entwickeln? Unter anderem zu dieser Frage hat Ralf Otte ein Sachbuch geschrieben. Maschinenbewusstsein heißt es. Ralf Otte ist Professor in Ulm und forscht seit 25 Jahren zu künstlicher Intelligenz und maschinellem Bewusstsein. Guten Tag, Herr Otte.
Ja, schönen guten Tag allerseits.
Bevor wir darüber sprechen, was in Sachen Maschinenbewusstsein vielleicht alles möglich sein wird, glaube ich, müssen wir erstmal einen Schritt zurücktreten, weil Sie in der ersten Hälfte Ihres Buches erklären, was alles nicht möglich ist. Da ist die zentrale These Ihres Buches: KI, wie wir sie heute kennen, wird niemals intelligenter sein als der Mensch. Was macht Sie da so sicher?
Ja, das ist in der Tat so. Das ist auch eine zentrale These. Wir werden allseits aus den Medien irgendwie bombardiert, dass die KI die Macht übernimmt, klüger werden wird als wir. Aber wenn man sich als Ingenieur, als Techniker damit beschäftigt und ganz genau reinschaut, ganz genau in die Bits und Bytes, merkt man, dass das natürlich Quatsch ist. Das sind mediale Überhöhungen, das passiert nicht, das kann überhaupt nicht passieren. Und das kann man an der Art und Weise sehen, wie KI heute funktioniert. Das ist eben Mathematik.
Und Mathematik kann nicht intelligent sein?
Oh ja, Mathematik kann sehr intelligent sein. Aber die Mathematik, das sind Rechenoperationen, die auf Computern passieren. Da können sie können lernen, sie können denken oder das sehr gut simulieren, dass wir glauben, der Computer kann lernen und denken. Aber das war es auch schon. Es gibt gewisse Dinge, die man mit Mathematik überhaupt nicht erreichen kann. Zum Beispiel Wahrnehmung, vielleicht reden wir da später noch drüber. Und viele andere Dinge, wie zum Beispiel Extrapolation in einen völlig unbekannten Raum, das geht auch nicht. Das sind alles Dinge, die der Mensch kann, viel besser kann. Und ich selber würde mal sagen, ich kann ja auch nicht so weit in die Zukunft gucken. Aber in den nächsten 30 bis 50 Jahren wird es keine Singularität geben. Vielleicht in 100, 200 Jahren, ich weiß es nicht. Aber jetzt brauchen wir davor keine Angst haben. Außer eben, wir wollen uns gruseln.
Ja, das ist ja schon mal beruhigend. Das, was Sie gerade gesagt haben, das führte vielleicht auch schon zu dem zweiten Missverständnis hin. Und da hatte ich den Eindruck, das ist ein bewusst provoziertes Missverständnis, nämlich schon der Begriff der künstlichen Intelligenz. Ich ließ bei Ihnen, der ist 1956 geprägt worden, und zwar von Wissenschaftlern, die wollten mit diesem toll klingenden Begriff bei der Rockefeller Stiftung Gelder eintreiben und haben eben versprochen, sie würden innerhalb weniger Jahre eine künstliche Intelligenz schaffen, die es mit dem Menschen aufnehmen könne. Ist also auch schon der Begriff an sich eigentlich ein Missverständnis?
Naja, Missverständnis nicht. Ich kann den Kollegen nur gratulieren, die das vor 60 Jahren gemacht haben. Es ist genial, was sie da beantragt haben. Sie haben die Gelder bekommen und es ist auch sehr viel passiert. Insofern, der Begriff künstliche Intelligenz ist heute, finde ich, schon richtig. Damals hätte es vielleicht noch nicht so genannt, es sei denn, ich wäre gut im Marketing. Man nannte es damals auch technische Kybernetik. Aber wer gibt dafür Geld? Also künstliche Intelligenz, das zu sagen, finde ich einfach clever.
Gutes Marketing war sicherlich auch diese KI-Maschinen, die entwickelt worden sind, um zum Beispiel den Menschen beim Schachspiel zu besiegen oder im Go-Spiel, was ja noch deutlich komplexer ist. Aber Sie machen dann schon auch deutlich, auch eine künstliche Intelligenz, die das kann, die weiß ja zum Beispiel noch nicht einmal, dass das Schachspiel überhaupt ein Spiel ist. Ist also künstliche Intelligenz ein ziemlicher Fachidiot?
Ja. Also Fachidiot auf alle Fälle. Und wenn man jetzt so begeistert ist davon, dass ein solches System uns im Schach besiegen kann, naja, man muss sagen, also Schach ist letztlich ein komplett mathematisches Spiel. Man kann alle Varianten durchrechnen, man kann die Gewinnwahrscheinlichkeiten durchrechnen. Und dass das ein Computer besser kann als ein Mensch, warum denn nicht? Also ein Flugzeug kann auch fliegen und ich kann das nicht. Und ein Auto kann schneller fahren, als ich laufen kann. Es gibt viele technische Dinge, die sind in Einzeldisziplinen wesentlich besser als wir. Und der Schachcomputer ist es, der Go-Computer ist es und viele andere Dinge sind es auch, aber mehr ist es dann eben nicht, mehr ist es eben nie.
Jetzt haben Sie am Anfang schon gleich gesagt, uns droht keine Singularität, keine übermächtige KI, die uns wie in einem Science-Fiction unterjocht. Trotzdem, KI, die aktuelle KI, birgt enorme Risiken, schreiben Sie. Warum?
Also es ist wirklich nicht harmlos. Mit den heutigen Techniken, letztlich sind es Big-Data-Techniken, können wir Milliarden von Daten in Bruchteil von Sekunden ausrechnen. Und das kann man natürlich perfekt benutzen, um Überwachungssysteme aufzubauen, um Leute zu steuern in den sozialen Medien. Da ist überhaupt nichts mehr harmlos. Das wird tatsächlich gemacht. Manchmal merkt man es, manchmal merkt man es nicht. Da müssen wir aufpassen. Da müssen wir ganz genau hinschauen. Aber das ist mit den maschinellen Lernverfahren von heute schon möglich.
Das ist das bewusste Benutzen für schlechte Zwecke. Ich lese bei Ihnen aber auch, ein großes Risiko sei die unbedarfte Nutzung.
Ja. Also ich habe sehr viel in anderen Bereichen zu tun. Ich mache das ja seit 25 Jahren. Ja, und dann geht man in den Medizinbereich und da sind dann hervorragende Ärzte und tolle Statistiker und Fachärzte. Und dann kommen halt mit KI-Methoden irgendwelche Ergebnisse raus und denen wird geglaubt. Ich sage immer, meistens sind die Ergebnisse falsch, also mal so als Grundregel. Und das ist natürlich nicht wahr, aber um die Leute aufzuwecken. Also Unbedarftheit bedeutet der Glaube an die Richtigkeit der Ergebnisse der KI. Und der muss weg. Die KI irrt sich täglich tausendfach, millionenfach. Das merken Sie, wenn Ihnen Amazon wieder ein Buch vorschlägt, wo Amazon glaubt, Sie sollen es lesen, aber Sie wollen es gar nicht lesen. Ist ja nur ein Beispiel. Es gibt tausende Beispiele, wo die KI sich irrt und das ist nicht schlimm. Wir irren uns alle, bloß bei Menschen akzeptiert man das und bei der KI denken alle, das ist mathematisch korrekt berechnet. Nein, ist es nicht. Es ist alles Statistik, es hat alles einen empirischen Charakter, es hat alles einen Wahrscheinlichkeitscharakter.
Und kann damit ordentlich daneben liegen. Jetzt haben wir also vor allem darüber gesprochen, was künstliche Intelligenz alles nicht kann. Ein bisschen ernüchternd. Sie prognostizieren aber in Ihrem Buch, dass Maschinen ein Bewusstsein entwickeln könnten. Ein Maschinenbewusstsein. Also was ist das? Das ist ja offensichtlich nicht dasselbe wie menschliches Bewusstsein. Was ist Maschinenbewusstsein?
Also das ist natürlich was völlig anderes. Maschinenbewusstsein, der Name, ist eigentlich eine Provokation, vermute ich mal, für viele Leute. Weil die Maschine ist irgendein künstliches Ding, ein Gerät, ein Kühlschrank, ein Computer. Und jetzt soll der Bewusstsein bekommen. Ja, das soll er und ja, das wird er. Aber diese Art von Bewusstsein ist ein Elementarbewusstsein und so anders als das Bewusstsein, was Menschen haben, das können Sie nicht vergleichen. Was ist gemeinsam? Die physikalische Basis beider Bewusstsein. Bewusstseinsformen ist gleich. Und das kann auch nur so sein, weil auf einer physikalischen Maschine wie einem Computer natürlich nur physikalische Effekte entstehen können. Keine chemischen, keine biologischen, aber eben physikalische Effekte. Und diese physikalischen Effekte des Bewusstseins, die kann man auf einem Computer erzeugen, die kann man nutzen und die haben natürlich nichts mit den chemischen, biologischen, menschlichen Effekten des menschlichen Bewusstseins zu tun. Das sind völlig verschiedene Baustellen, aber trotzdem wollen wir es Bewusstsein nennen, weil die Maschine tatsächlich ganz andere Dinge kann als eben eine Maschine ohne Bewusstsein.
Eine wichtige Grenzziehung in Ihrem Buch scheint mir an dieser Stelle zu sein, dass der Mensch mit seinem Bewusstsein ja immer eine körperliche Sache ist. Wir existieren im physischen Raum. Wenn wir eine Blume sehen, dann befinden wir uns im selben physischen Raum wie diese Blume. Wenn wir etwas hören, wenn wir etwas riechen, wir sind im selben physischen Raum. Bei einer Maschine, bei einer KI, die als Software läuft, die befindet sich nicht da draußen in diesem Raum. Die bildet das nur ab. Diese Unterscheidung machen Sie. Und deswegen sagen Sie, eine wirkliche KI mit echtem Bewusstsein kann sich erst bilden, wenn sie nicht mehr als Software läuft, sondern quasi in die Maschine integriert ist. Wenn ich das jetzt wahnsinnig banal reduziert habe, ich hoffe, ich habe es nicht falsch wiedergegeben. Warum ist diese Unterscheidung der Körperlichkeit auch für eine Maschine so essentiell?
Also ich finde, Sie haben das besser wiedergegeben, als ich es geschrieben habe. Weil ich finde, genauso ist es, wie Sie das sagen. Wenn man sich jetzt an das menschliche Bewusstsein überlegt, was sind Effekte, die wir als Menschen erkennen, dann erkennen wir, wenn wir was wahrnehmen, die Umgebung, dass die sich nicht nur in unserem Kopf abspielt, sondern dass sie sich tatsächlich in der Umgebung abspielt. Wenn Sie jetzt irgendwo hinschauen, zum Beispiel auf Ihren Computer, dann ist der Computer nicht in Ihrem Kopf drin. Was man ja erwarten würde, weil alle Lichtsignale vom Computer über ihre Netzhaut in ihr Nervensystem im Gehirn, im visuellen Kortex reinfallen. Und dort werden sie repräsentiert, dort entsteht ein Modell von dem Computer, den sie anschauen. Aber wenn ich sie jetzt fragen würde, wo sehen sie denn den Computer? Ja, dann würden sie sagen, na, ich sehe den doch nicht in meinem Kopf hinten. Nein, ich sehe den vor mir stehen. Sie sehen den außerhalb ihres Kopfes.
Okay, das heißt, wir als Menschen sind uns bewusst, etwas, was wir sehen, ist außerhalb von uns, steht da vor uns. Wie ist das bei einem Computer?
Ja, da ist das völlig anders. Das ist auch schön, dass Sie sagen, wir sind uns das bewusst. Bei einer Maschine ist das physikalisch gesehen vollkommen anders. Wenn Sie sich eine Maschine vorstellen aus dem Bereich des maschinellen Sehens, zum Beispiel vom autonomen Fahren, dann sind überall Kameras aufgebaut, die Lichtsignale fallen in die Kameras rein, die CCD-Chips werden erregt von der Kamera, es entstehen elektrische Signale und die werden in den Computer weitergeführt und im Computerspeicher abgelegt. Und dort im Computerspeicher entsteht dann ein Modell. eine Tabelle aus Nullen und Einsen oder ein mathematisches Modell von dem, was auf die Kamera gefallen ist. Aber dieses Modell bleibt im Computerspeicher drin. Es gibt gar keine mathematische Operation, dieses Modell wieder hinaus in die Umgebung zu projizieren. Kurzum, ein Computer ist völlig blind. Deswegen gibt es auch nie autonomes Fahren Level 5 mit der heutigen Technik, egal wie viel Geld wir da investieren. Es wird nicht gehen, weil all diese Verfahren des maschinellen Sehens ihre Bilder nicht wirklich wahrnehmen können in der Umgebung, sondern nur interne Repräsentationen haben, mehr oder weniger gut. Also ein völlig anderes Konzept als beim Menschen.
Das ist dann eben die Unterscheidung, die Sie machen. Das alles, was Sie jetzt beschrieben haben, das ist die Software, die sich in einem Computer befindet. Und Sie sagen, für Maschinenbewusstsein muss die künstliche Intelligenz in der Hardware quasi drinstecken, in der ganzen Maschine, in dem Roboter. Und das finde ich spannend. Sie schreiben, mit dem Maschinenbewusstsein wird die Stunde der Roboter kommen. Wie meinen Sie das?
Na, weil wir heute, also ich komme gerade aus Dubai. Ich hatte dort die Chance, auf der Weltausstellung zu diesen Themen zu sprechen. Und es war toll, mit den Wissenschaftlern sich auszutauschen. Aber wenn sie dann über die Weltausstellung gehen, dann ist das ernüchternd. Da laufen so kleine Roboter, nein, die laufen nicht. Da rollen so kleine Roboter lang über diese Wege. Und wenn man sich denen im Wege stellt, dann sagt er irgendwas Plattes. Kurzum, diese Roboter sind wirklich dumm. Die können nichts, die können nicht nur nicht sehen, die können nicht ausweichen, die können gar nichts. Wir reden seit über 20 Jahren über Roboter und ich meine nicht Industrieroboter, die sind exzellent, weil sie in einem deterministischen Umfeld arbeiten. Da springt niemand davor. Aber die Roboter der normalen Umgebung, sagen wir für die Pflege, für den Haushalt, die gibt es einfach nicht. Die kann einfach niemand bauen, weil diese Roboter eben genauso blind sind wie die autonom fahrenden Autos heutzutage und deswegen können sie sich in einer Umgebung nicht bewegen.
Was werden also dann die Roboter mit Maschinenbewusstsein anders machen?
Ja, die können gucken. Die können gucken, die können ihre Umgebung wahrnehmen. Die sehen ihre Umgebung dann dort, also wenn sie dann ein Objekt sehen, dann sehen die das dort, wo es steht. Also so wie, stellen Sie sich doch mal vor, Sie würden die Objekte nicht in der Umgebung sehen, wo sie sind, sondern Sie müssten das mühsam errechnen und triangulieren und was auch immer. Sie können das sehen, wo das ist. Sie können das Objekt anfassen. Das passt 100%. Und das werden die zukünftigen neuromorphen Sehmaschinen können. Und dann können Roboter sich natürlich auch in der normalen Umgebung bewegen und nicht nur im industriellen Umfeld. Deswegen sage ich, die Stunde der Roboter wird kommen. Das werden Maschinen sein, die wahrnehmen können. Die werden also ein einfaches Bewusstsein haben, ein Bewusstsein der Wahrnehmung. Aber bitte, auch diese Roboter werden keine Gefühle haben und sie werden auch keinen Willen ausprägen können. Aber das geht prinzipiell nicht auf technischen Maschinen.
Sie haben jetzt gerade schon gesagt, dieses Gefühle entwickeln, einen Willen entwickeln, das wird trotzdem nicht passieren. Aber genau an dieser Grenze wird ja auch gearbeitet von großen Tech-Konzernen oder auch Leuten wie Elon Musk. Die wollen tatsächlich die Grenze einreißen zwischen dem lebenden Menschen und der unbelebten Maschine und das miteinander verschmelzen. Stichwort Transhumanismus. Sie schreiben dazu, das ist eine richtig schlechte Idee. Warum?
Ja, also erstmal muss man klar sagen, technisch wird da einiges gehen. Eine biologische Zelle hat elektrische Signale innen und die kann man ableiten, kann sie einer physikalischen Maschine zuführen und dann können die miteinander Informationen austauschen. Also das ist kein Hexenwerk, das ist machbar, das wird auch schon seit Jahrzehnten gemacht. Aber warum, glaube ich, ist es keine gute Idee, diesen Schritt zu gehen? Nun, es entstehen neue Daseinsformen, eine wirkliche Verschmelzung zwischen Maschine und Mensch, was die Transhumanisten wollen, das kann so viel neue Effekte hervorrufen, dass ich davon die Finger lassen würde. Wissen Sie, wenn Sie an einer Maschine arbeiten, das, was wir hier gerne machen als Ingenieure, und auf dieser Maschine Bewusstsein installieren, dann hat diese Maschine definitiv keine Gefühle, die hat keinen Willen, es wird kein Terminator geben, das kann man zeigen, das können wir ausschließen, es wird nie passieren. Wirklich physikalische Maschinen mit Willen und Gefühl. Anders ist es, wenn sie biologische Zellen damit verschmelzen. Denn biologische Zellen haben eben die Fähigkeit, Gefühle auszubilden. Das wissen wir alle. Ja, ich fühle, also bin ich, würde ich im übertriebenen Sinne sagen. Wenn ich Gefühle habe, dann will ich positive Gefühle erzeugen und verändere meine Umwelt. Und das, glaube ich, wird jede biologische Zelle machen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und wenn wir die mit einem technischen System verknüpfen, werden wir in dieser Zelle was auslösen. Und ich sage mal, sie werden sich dagegen wehren, wenn wir zu viel Leid in denen erzeugen. Was wir aber nicht wissen, weil wir es nicht messen können. Aber es ist ja eine gesellschaftliche Entscheidung, ob wir sowas wollen als Gesellschaft. Das ist ein wichtiges Statement, wenn wir als Gesellschaft sagen, nein, wir wollen keine Verknüpfung zwischen Mensch und Maschine. Die ganze Idee des Transhumanismus ist ja nicht gerade humanistisch, sondern da soll ja sozusagen transzendiert werden über den Humanismus hinaus, weil irgendwelche Leute wirklich, wirklich glauben, dass sie ihre Seele auf eine Maschine speichern können. Das ist dann langsam schon wieder Unfug. Unsere Seele ist in uns, in unserem Gehirn. Und wenn wir sterben, weiß ich nicht, was damit passiert. Aber sicherlich wird sie nicht als Software auf einem Computer landen.
Das sagt Ralf Orte. Er hat das Buch geschrieben, Maschinenbewusstsein, die neue Stufe der KI, wie weit wollen wir gehen? Das ist im Campus Verlag erschienen und kostet 27,95 Euro. Herr Orte, Dankeschön.
Ja, ich danke Ihnen auch. Dankeschön.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.